Immer mehr gehen in den Zivildienst statt in die Armee. Der Bundesrat will den Zivildienst darum unattraktiver machen. Ist das sinnvoll oder verliert die Gesellschaft so einen wertvollen Service in Altersheim, Spitälern und bei Bergbauern? Brauchen die EU-Verträge ein Ständemehr? Und was für Lehren braucht es aus dem Skandal am Unispital mit bis zu 75 Menschen, die zu viel gestorben sind? Das sind Themen und schön los ist der Sonntag als Podcast. Meine Gäste sind Tamara Funicello von der SP, der Benjamin Fischer von der SVP und der Patrick Hessig von den Grünliberalen. Ich bin der Oliver Steffen. Lust und Frust von der Woche. 30 Jahre Lifestyle. Was für ein Jubiläum. Es gibt wenige Sendungen, die so lange erfolgreich sind. Und bei Unterhaltungssendungen sind es dann noch weniger. Und das liegt zu einem grossen Teil bei Lifestyle natürlich auch an der Moderatorin, an der Patricia Boser, die mit ihrem echten, sympathischen Interesse für all diese Promis Türen aufmacht, auch Kühlschranktüren, und so auch an ganz gute Geschichten kommt und an spannende Geschichten für sie zuhause. Herzliche Gratulation nochmal an dieser Stelle an sie, aber natürlich auch an das ganze Team, das Woche für Woche immer wieder ein neues Lifestyle anzaubert. Und ziemlich überrascht hat mich heute ein Artikel in der Sonntagszeitung. In der Stadt Zürich hat der Palästina-Aktivist in ihrem Kind tatsächlich den Namen Sinwar gegeben. Das ist der Nachname vom Drahtzieher hinter dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023. 1200 Tote, 251 verschleppte Menschen. Für Stadtzürcher Zivilstandsamt offensichtlich kein Problem, obwohl Namen, die mit Völkermord, Terrorismus oder schweren Verbrechen in direktem Zusammenhang stehen, eigentlich nicht erlaubt werden zum Wohl des Kindes. Ich verstehe es nicht. Tamara Funicello, Freude und Ärger bei dir diese Woche.
Meine Freude ist tatsächlich, ich bin ein bisschen älter als diese Woche, aber es ist so gross, dass ich es gerne noch mal erwähne. Bitte?
Ist noch erlaubt.
Ist noch erlaubt, super. Ja, vor allem, sie bleibt auch länger wichtig. Und zwar ist es die Inbetriebnahme vom 142, das ist die Telefonnummer gegen geschlechterspezifische, häusliche und sexualisierte Gewalt, die nach 6 Jahren, also vor 6 Jahren, haben zusammen mit der Susanne Vincent Stauffacher und mit der Eva Herzog können, die Motion einreichen. Nach 6 Jahren ist die Nummer endlich in Kraft getreten und ist jetzt 24 Stunden, 7 Tage in der Woche erreichbar. Und ich habe da dürfen unter anderem mit Lo und Lödyk zusammen arbeiten, um eben die Nummer auch ein bisschen zu promoten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die auch immer wieder erwähnen, damit dann auch die Betroffenen die nötige Unterstützung bekommen.
Und der Ärger?
Der Ärger hat lustigerweise ein bisschen mit dem Muttertag zu tun. Und zwar, weil es ist sehr schön, dass Mütter den Muttertag haben. Und gleichzeitig bin ich schon immer wieder schockiert, wie schlecht dass wir umgehen mit Müttern bei uns in der Schweiz. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann müssen wir einfach feststellen, dass über 40% der Mütter in diesem Land nach wie vor finanziell abhängig sind von ihren Partner. Frauen verdienen über das Leben gesehen rund 43% weniger als Männer, obwohl sie stundenmässig gleich viel arbeiten. Und ich wünsche mir dort wirklich auch von der Politik, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung machen. Die Rechtskommission vom Nationalrat hat diese Woche die Möglichkeit gehabt, indem sie Teilzeit hätten erleichtert, gerade für Väter. Und sie haben sich dagegen entschieden.
Benjamin Fischer, Freude und Ärger diese Woche.
Ja, das ist ein Zufall. Ich kann da gerade anknüpfen. Bei mir ist der Muttertag eine grosse Freude. Ich danke allen Müttern ganz herzlich. Ich meine, das kann man eigentlich jeden Tag, das sollte man eigentlich jeden Tag machen, aber es ist ja gleich gut, wenn es einen speziellen Tag gibt, wo man das speziell machen kann. Wir haben sehr tiefe Geburtenraten in der Schweiz. Und ich muss sagen, eine Gesellschaft ohne Kind ist eigentlich eine triste Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die auch nicht mehr an die Zukunft glaubt. Und darum ist es eben auch wichtig, dass es Mütter gibt, die das grösste Abenteuer vom Leben auf sich nehmen, nämlich ein neues Leben zu schaffen und damit auch sehr vieles auf sich nehmen. Das ist so. Aber bei allen Bemühungen um Gleichberechtigung, gebären können halt einfach nur die Frauen und es braucht einfach die Mütter. Und dafür bin ich sehr dankbar. Insbesondere natürlich meiner Mutter, die 6 Kinder großgezogen hat. Und die sind alle nicht so schlecht rausgekommen. Und natürlich meiner Frau, die eine wunderbare Mutter für unsere 3 Kinder ist.
Und der Ärger?
Ja, der Ärger ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil es ist auch schon fast ein bisschen lächerlich, so die Panik machen von der Gegenseite zur Nachhaltigkeitsinitiative keine 10 Millionen Schweiz. Nein, man muss einfach sagen, man hat das Gefühl, es ging wirklich die Schweiz unter und es müssen dann morgen alle Spitäler schliessen und weiß ich was alles. Aber also, das glauben die Leute gar nicht, die Panik machen. Oder? Was aber schon dann eher ein Ärger ist, ist, wenn dann der Bundesrat selber da auch noch aufspringt und durchs Land tingelt und wirklich Kampagne macht. Also der Bundesrat, der soll informieren, der Bundesrat, der kann auch eine Meinung vertreten, aber der Bundesrat darf keine Propaganda machen und der Bundesrat muss mit der nötigen Zurückhaltung auch agieren. Und das ist da überhaupt nicht mehr ersichtlich.
Aus deiner Sicht zumindest. Patrick Hessig, Lust und Frust bei dir?
Ja, der Lust, das war der Muttertag heute. Ich ziehe halt da wirklich auch mit. Ich war mit meiner Mutter, bei meiner Schwester, die auch Mutter ist, bei meinem Götti-Bub, der einer davon ist, der Noam, und ich habe es so toll gefunden, zu brunchen, das haben wir gemacht, zusammen zu sitzen, zu schwätzen, ja, zu spüren, hey, da ist eine Familie rum, wir stützen uns in guten, schlechten Zeiten, wir machen da keine grossen Geschenke mehr an Mami, das machen wir sonst mal und dann sonst aufeinander schauen, das ist nicht mehr nötig, das ist wie am Valentinstag, braucht es auch keine Blumen mehr, das haben wir irgendwie mal ein bisschen abgeschafft bei uns, aber das hat gut getan und da fühle ich mich immer sehr geborgen und wohl und ich habe selber kein Kind, aber zum Anknüpfen, was der Benni hat, ich habe vier Götti-Kinder und da bin ich stolz darauf, dass ich so irgendwie kann, den Teil dazu beitragen kann, dass wir schauen, dass die in einer guten Gesellschaft und im guten Umfeld können aufwachsen können. Einen Frust habe ich eigentlich keinen. Ich sehe das Glas meistens immer halb voll als halb leer. Und darum komme ich heute ohne Frust. Aber vielleicht ein bisschen, jetzt, was du gesagt hast, vorhin bin ich, also von einer Ecke, die meistens mit Drama und Angst machen, jetzt etwas kommt, wo sagen, ja, die anderen machen jetzt Angst. Das frustriert mich jetzt eigentlich. Das genau aus der Ecke, die meistens mit der Angst schafft, jetzt frustriert ist, dass jetzt mal jemand anderes sagt, ja, man müsste jetzt vielleicht ein bisschen schauen, was man da macht. Das frustriert mich eigentlich, das zu hören. Ja.
Also wir kommen zum ersten Thema. Wie schafft es die Schweiz, dass junge Leute mehr ins Militär gehen und weniger in den Zivildienst? Am 14. Juni stimmen wir darüber ab.
Der Zivildienst wird immer beliebter. Letztes Jahr sind so viele Personen zugelassen worden wie noch nie. Jetzt wollen der Bundesrat und Parlament den Übertritt vom Militär in den zivilen Ersatzdienst unattraktiver machen, unter anderem durch mehr Diensttage im Zivildienst. Begründung: In unsicheren Zeiten brauche es genug Soldaten in der Armee. Gegen die Gesetzesrevision ist das Referendum zustande gekommen. Die Gegnerschaft warnt, weniger Zivildienstler bedeutet weniger Leistung in der Pflege, in den Schulen, in der Natur.
Tamara Furicello, ich zitiere die Verfassung. Jeder Schweizer Mann ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Und der Zivildienst sollte darum eigentlich die Ausnahme sein. Ihr wollt das aber kehren, hat man das Gefühl.
Nein, wir wollen das überhaupt nicht kehren, sondern wir wollen ja eigentlich bei dem bleiben, was sich bewährt hat über die letzten Jahre. Und das hat sich bewährt. Also ich glaube, es geht ja am Schluss des Tages um einen Dienst an der Gesellschaft, der geleistet wird, einen wichtigen Dienst. Und wenn wir anschauen, was die Probleme sind in der Schweiz, dann haben wir zum Beispiel Schwierigkeiten bei dem Pflegepersonal. Wir haben viel zu wenig Leute, die unterstützen, in den Spitälern zum Beispiel, in den Altersheimen. Wir haben Schwierigkeiten, Naturpflege zu machen, zum Beispiel. Und da können die Männer, die jungen Männer, die Unterstützung leisten. Und für das bin ich eigentlich sehr dankbar. Und ich glaube, das ist auch bewährt und wichtig, dass man das machen.
Also bewährt und wichtig. Der Zivildienst geht ja eineinhalb Mal so lang wie der Militärdienst. Und wer das auf sich nimmt, der hat ja wirklich ein Grundproblem mit dem Militär und wäre wahrscheinlich auch kein guter Soldat und leistet so den Dienst zum Beispiel in einem Spital oder bei einem Berg.
Ja, das wäre ursprünglich die Idee gewesen, dass man sagt, für die Leute, die wirklich ein Gewissensproblem haben, also aus Gewissensgründen den Militärdienst nicht machen können, dass die Möglichkeit von einem zivilen Ersatzdienst haben. Aber es ist mittlerweile natürlich schon sehr ausufernd. Heutzutage kann man eigentlich fast sagen, wer einfach nicht ins Militär will, der muss nicht gehen. Es ist eigentlich schon fast freiwillig geworden. Und insbesondere stoßen ist natürlich auch die schon im Militärdienst sind und Teil der Ausbildung bereits absolviert haben, vielleicht sogar eine Kaderlaufbahn eingeschlagen haben und sich dann noch entscheiden, abzuspringen und dann nachher in den Zivildienst gehen. Oder? Man muss einfach sagen, die Situation hat sich auch grundlegend verändert. Oder? Wir müssen jetzt wieder Verteidigungsfähigkeit der Armee sicherstellen. Das ist eine neue Ausgangslage. Und dann muss man auch sagen, ich finde es auch heikel, den Zivildienst quasi die, also als billige Arbeitskräfte jetzt brauchen, weil man sagt, ja, in der Pflege fehlen uns Leute und dort fehlen uns Leute. Und jetzt tun wir die quasi auf Staatskosten, oder, zu einem Zwangsarbeitsdienst verpflichten. Die Bevölkerung hat ja ganz klar, sehr, sehr deutlich Nein gesagt zu Service Citoyen. Und genau aus dem Grund, weil man gesagt hat, oder, dass der Staat dich zu etwas zwingt, das ist ein wahnsinniger Eingriff in deine Freiheitsrechte. Und das braucht eine wahnsinnig starke Legitimation, starke Begründung. Und wir sind halt der Meinung, die einzige Legitimation ist die Landesverteidigung. Die Verteidigung vom Land ist der einzige Grund, für das man jemanden können zwingen, etwas zu machen. Und der Zivildienst soll einfach ein zivilen Ersatzdienst sein für die, die wirklich Gewissensprobleme haben.
Also du findest, der Zivildienst ist mehr so ein Abschleicherdienst aus dem Militär. Du bist so ein Abschleicher, oder? Du hast Zivildienst gemacht. Hättest du nicht einfach ein bisschen durchbeissen müssen?
Nein, ich bin kein Abschleicher. Also klar, ich habe ein Militär gemacht mit 20 TRS, mit 21 die Unteroffizierschule, mit 22 abverdient, mit 23 der erste WK. Und danach habe ich verschoben. Ich habe dann mit 30 gemerkt, hey, ich habe noch so viele vorige Dienstage, ich will die leisten. Ich will die dem Land, der Schweiz, leisten. Wie kann ich das? Mit dem Militär ist es nicht mehr gegangen, weil die Zeit zu eng geworden ist. Und dann bin ich gewechselt in den Zivildienst. Ich bin Betten putzen und Patiententransport machen im Spital. Und ich möchte noch etwas sagen, dass mit dem Abschleichen und die machen dann irgendeine so eine Arbeit. Hey, Zivildienstler, die leisten heute Arbeit dort, wo man sie heute braucht, die Herausforderungen, die heute da sind. Und nicht irgendwann vielleicht einmal, die Armee ist eine Versicherung, zum Glück haben wir sie. Mhm. Aber die Leute, die heute im Zivildienst sind, die helfen in den Kitas, in den Schulen, bei der Pflege, bei der Landwirtschaft. Der Bauernverband ist nicht für das Zivildienstgesetz. Mhm. Der Kleinbauernverband ist sogar im Organisationskomitee der Gegner. Also Kleinbauern, gerade in der Landwirtschaft, brauchen diese Menschen. Und jetzt mit Strafmassnahmen gehen Leute zu bestrafen, die eineinhalb Mal so viel Dienst leisten wie die Damen und Herren, vor allem im Militär. Das verstehe ich nicht.
Aber sind denn die Regeln so schlimm? Oder? Die eine der Regeln ist, dass im Fall jetzt von Patrick Hässig müssen wir mindestens 150 Tage noch machen. Bei dir wären es wahrscheinlich sogar noch mehr gewesen. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber mindestens 150 Tage, egal wie viel Militär das wir schon vorher gemacht haben. Gibt das wirklich weniger Leute in diesem Zivildienst?
Also, ob es weniger Leute gibt, das muss man dann schauen. Aber das ist klar das Ziel dieser Reform, oder? Dass man weniger Leute hat im Zivildienst und mehr in der Armee. Was ich einfach spannend finde aus Argumentation, ist, eben, dass mehr Leute in die Armee gehen sollen. Was aber wichtig ist, festzuhalten, ist, dass die Armee ihren Sollwert erreicht. Also, man hat genug Leute in der Armee.
Das ist mal wichtig. Tief. Das
aber dann müsst ihr den Sollwert erhöhen und nicht irgendwie über eine. Aber das ist das, was ihr versucht, oder? Über die Hintertüren irgendwie das zu verändern und am Schluss des Tages eigentlich das Leben von jungen Männern noch mal erschweren. Und das finde ich einfach nicht fair. Und mir ist noch ein Argument wichtig, das Benny auch eingebracht hat und das ich schon auch noch kontern möchte. Oder er hat gesagt, ja, es geht ja nicht, dass man jetzt die jungen Männer nützt, um im Prinzip Lücken in der Pflege
vom Staat zu halten.
Genau, das ist die Aussage. Absolut einverstanden. Aber wir haben vor 2 Wochen im Parlament über die Pflegeinitiative diskutiert. Mhm. Dort wäre es eigentlich darum gegangen, dass man die Löhne von diesen Leuten würde erhöhen. Und ihr habt euch dagegen gestellt. Mhm. Also das Argument hier auf den Tisch zu bringen und zu sagen, wir sollen die besser zahlen, finde ich ein bisschen schwierig.
Ist denn der Militärdienst vielleicht auch zu wenig attraktiv? Dass man muss sagen, dass oft, also ich meine, der Zivildienst geht ja länger.
Ja, das mag alles sein, aber es ist nicht oder die Aufgabe des Militärdienstes primär attraktiv sein. Also ich bin Offizier und wir bilden junge Männer aus. Und natürlich schauen wir, und immer mehr auch Frauen, und schauen natürlich, dass das interessant ist. Aber das ist nicht das Ziel der Armee. Oder? Es ist nicht, das ist nicht irgendwie ein Wohlfühl-Beschäftigungs- oder Abenteuerprogramm, sondern es geht darum, dass man einen Auftrag erfüllen muss. Und das kann sehr langweilig sein, das kann sehr mühsam sein, das kann anstrengend sein. Aber oder es geht nicht um die Unterhaltung des Einzelnen, sondern es geht darum, dass wir ein Gesamtsystem Armee haben, das dann funktioniert, wenn es darauf ankommt. Pflegeinitiativen müssen wir separat mal diskutieren. Ich meine, selbstverständlich sind wir gegen das komische Gesetz, wo man irgendwie auf nationaler Ebene ein Arbeitsreglement festschreiben will. Aber das ist wirklich ein anderes Thema. Aber ich bleibe bei dieser Aussage. Und ja, da bin ich in diesem Punkt ganz klar nicht auf der Seite der Landwirtschaft oder zumindest nicht auf der Seite der Bauern, die der Meinung sind, das ist okay, wenn man einfach halt eben staatlich finanziert Leute aus dem Zivildienst holt, zum Arbeiten machen, wo anders nicht geht. Oder? Es ist okay, wenn man die Leute, die wirklich ein Gewissensproblem haben, sinnvoll einsetzen kann. Aber das darf nicht sein, dass man damit quasi einen Bedarf deckt, der da ist. Oder? Weil da haben wir andere Probleme, auch in den Kitas.
Und die Gewissensprüfung gibt es ja nicht mehr. Die gibt es ja heute nicht mehr. Aber wo die abgeschafft worden sind, sind ja Zahlen für den Zivildienst massiv aufgesprungen. Das ist ja kein Teil von dieser Abstimmung, die Gewissensprüfung. Nein. Aber das zeigt ja schon, es geht nicht nur ums Gewissen am Schluss beim Zivildienst, offensichtlich.
Das Zivildienstgesetz produziert kaum mehr Soldaten. Es produziert vor allem weniger Engagement für unser Land. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und zum Glück, um auf deine Frage noch zu antworten, zum Glück hat man die Gewissensprüfung abgeschafft. Das Tribunal, wo die jungen Männer über sich ergehen lassen müssen, vor irgendwelche Leuten sitzen und dann irgendwie, ich sage jetzt noch die Hosen runterlassen, warum sie das nicht können. Ich glaube, das ist unserem Land nicht unbedingt würdig. Es sind immer noch mehr als 3/4 der jungen Männer, die in die Armee gehen, und die anderen, die leisten einen anderen Dienst. Und ich möchte schon auch noch darauf aufmerksam machen, was könnte passieren, wenn wir das Zivildienstgesetz annehmen, was ich nicht hoffe. Es könnte eine Lose-Lose-Situation entstehen. Was würde passieren? Es geht wieder so wie früher in die Richtung, dass die Männer dann lieber gar keinen Dienst leisten. Und dann haben wir sie nämlich, oder, da den blauen Weg, oder irgendein Arztzeugnis versuchen zu bekommen. Dann haben wir sie nicht in der Armee. Dann haben wir sie nicht mehr im Zivildienst, wo sie unseren Gesellschaftendienst entleisten können. Dann haben wir sie daheim und dann müssen sie noch zahlen. Das ist das, was wir haben, wenn wir.
Ist das nicht das grösste Risiko?
Nein, das sehe ich jetzt nicht groß. Wie gesagt, sie zahlen ja dann, oder? Aber letztendlich.
Das ist eine Lösung. Das wollen wir ja nicht. Ihr wollt ja mehr Leute im Militär.
Ja, richtig. Also ich meine, genau. Das ist so. Das brauchen wir am Schluss. Letztendlich ist es natürlich immer sehr schwierig, Prognosen zu machen. Das ist tatsächlich so. Aber wir müssen uns den Gedanken machen, wie können wir, vor allem eben die Leute, die tatsächlich auch schon ausgebildet sind in der Armee, oder wie können wir die auch in der Armee behalten? Weil das ist zunehmend das Problem, dass wir Leute auch teuer ausbilden und sie dann nachher halt in den Zivildienst gehen.
Man muss einfach schon auch festhalten, dass es ja Gründe gibt, wieso dass, die jungen Männer die Armee auch verlassen. Und übrigens auch die jungen Frauen die Armee verlassen. Und wir müssen einfach feststellen, dass unsere Armee im Moment nicht zentralerweise ein Problem hat mit mangelnden Leuten, sondern ein Problem hat vor allem, dass wir sehr viele Skandale, sehr viele Schwierigkeiten haben in dieser Armee. Also es ist nicht besonders attraktiv. Mit den ganzen Hierarchien, so wie sie aufgebaut sind, die sind einfach aus dem 19. Jahrhundert. Und wenn man dann schaut, wieso eigentlich die jungen Männer die Armee verlassen, dann verlassen sie vor allem, weil sie finden, dass es nicht sinnstiftend ist, was sie dort machen. Das ist der Hauptgrund. Und ich finde, also wenn die Armee mehr Leute will, dann müssen sie sich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Mühe geben, dass das, was die Leute dort machen, auch tatsächlich sinnstiftend ist. Und wenn sie das Gefühl nicht haben, dann ja, bringt es einfach auch nichts.
Gehen wir weiter zum zweiten Thema. Braucht es für die bilateralen drei ein Volks- oder ein Volks- und ein Ständemehr?
Im Parlament ist ein erster Vorentscheid zu den EU-Verträgen gefallen. Die Staatspolitische Kommission vom Ständerat will sie mit einer Verfassungsänderung verknüpfen. Das bedeutet, es braucht bei einer Abstimmung neben dem Volksmehr auch ein Ständemehr. Die Kommission argumentiert, die neuen EU-Verträge widersprechen teilweise der Verfassung. Auch die Gegner von einem Ständemehr verweisen auf die Verfassung, die für so ein Verhandlungspaket kein Ständemehr vorsieht.
Benjamin Fischer, für den Bundesrat wäre es eigentlich ohne Ständemehr gegangen. Viele Staatsrechter haben das auch gesagt. Und jetzt kommt Andrea Caroni mit einem Vorschlag, wo er noch etwas in der Verfassung ändert, damit man dann ein Ständemehr hat. Ist das nicht ein Bubentrick?
Nein, das ist es überhaupt nicht. Viele Staatsrechtler haben auch das Gegenteil gesagt. Und übrigens hat auch der Bundesrat bis vor kurzem eigentlich auch noch das Gegenteil gesagt. Oder man hat in der ganzen Diskussion um die Initiative Staatsverträge vor das Volk, die ja die Bevölkerung nicht hat wollen, weil dort hätten alle die Staatsverträge hätten dann müssen das obligatorische Referendum haben. Das ist abgelehnt worden. Aber man hat immer gesagt, genau, man hat immer gesagt von der Gegner, und übrigens von allen Parteien, jede einzelne Fraktion hat das im Parlament gesagt, es ist immer möglich, dass wichtige Staatsverträge durch das Parlament am obligatorischen Referendum unterstellt werden. Das können wir immer machen. Und Karin Keller-Sutter hat dort, wo es noch um die Rahmenverträge die erste Version gegangen ist, sie ist EOPD-Vorsteherin, hat sie ganz klar gesagt, ja, natürlich würden wir das am obligatorischen Referendum unterstellen. Und dann ist plötzlich so ein Gesinnungswandel gekommen. Aber ich meine, abgesehen von der ganzen Juristerei, muss man einfach mal sagen, das sind Verträge mehrere tausend Seiten. Das sind 20 Abkommen, Protokolle und Erklärungen im Bereich von der Personenfreizügigkeit, vom Landverkehr, vom Luftverkehr, da geht es um die Lebensmittelsicherheit, da geht es um die Landwirtschaft. Da geht es um ganz viele institutionelle Fragen, also wie wir in Zukunft eben das EU-Recht übernehmen, was passiert, wenn wir es nicht machen, wie ist die Streitbeilegung
und betrifft jeden Menschen in diesem Land genau gleich.
Und genau. Und wenn man jetzt, man kann, selbst wenn man jetzt da dafür ist, kann man nicht behaupten, dass das irgendwelche Verträge wären, wie irgendein normales Abkommen, wie wir X schon geschlossen haben. Und das ist wirklich eine ganz außerordentliche Sache.
Aber findest du den Weg von Andrea Caroni gut, dass man sagt, wir schreiben etwas in die Verfassung, dann müssen wir es machen?
Also, das ist ein ehrlicher Weg, wenn man sagt, weil es gibt mehrere Punkte in diesen Verträgen, die der Verfassung widersprechen. Und eine Änderung der Verfassung braucht immer das Volks- und Ständemehr, das ist immer obligatorisch.
Oder? Ist das ein schlauer Weg, Patrick Hässig? Dass man einen Weg findet und sagt, ja, das ist
weder bei einem schlauer. Ein schlauer wäre einfach, das Parlament würde sui generis freiwillig und obligatorisches Referendum unterstellen.
Gut, da gibt es andere, die sagen, das geht nicht. Das haben wir auch x-mal besprochen. Aber ich will den Weg nehmen von Andrea Caroni. Ist das der Weg, den jetzt auch die Kommission vom Ständerat mit Stich Entscheid gesagt hat, ja, das wäre ein guter Weg, ist das nicht clever, um auch den Wert und die Wichtigkeit von dieser Abstimmung ein bisschen, richtig einzuschätzen?
Also ich finde es schwierig, wenn wir jetzt, uns fragen, ja, wollen wir ein Ständemehr oder wollen wir jetzt kein Ständemehr bei dieser Abstimmung und bei diesen Fragen. Hey, das ist kein Wunschkonzert. Da können wir jetzt nicht einfach sagen, ja, nur weil uns jetzt etwas nicht passt, probieren wir jetzt da noch ein Ständemehr reinzuflicken und das nächste Mal, wenn uns etwas passt, ja, nein, dann ja nicht. In der Bundesverfassung, Artikel 140, steht es schwarz auf weiß, klipp und klar, dass es für diese Verträge kein
Ständemehr. Nein, das steht nicht. Nein, das ist einfach falsch. Nein, die Aussage ist schlicht und einfach falsch.
Artikel 140, Absatz 1 und Absatz 2, wann brauchen wir?
121a steht, es dürfen keine Verträge abgeschlossen werden, die dem Artikel widersprechen, wenn es um Zuwanderung geht. Und das ist nur ein einziger.
Also, aber
der Artikel über die Personenfreizügigkeit abkommen verstoßt gegen das. Und darum muss man die Verfassung zumindest an diesem Punkt ändern. Dann gibt es weitere Punkte.
Verschiebung
von der Kompetenz von den Kantonen.
Jetzt ist Patrick Hässig.
Die internationale Ebene, das ist auch verfassungswidrig.
Und das mit den Kantonen. Ich meine, dass eine ständerätliche Kommission, aber es ist bemerkenswert, mit einem Stichentscheid, also sie sind sich ja wirklich nicht einig, ein Ständemehr eher möchte, das kann ich jetzt aus Sicht der Ständeräte noch verstehen. Also bei der nationalrätlichen Kommission sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Und da muss man sich schon fragen, ist es dann richtig, also ich als Demokrat verstehe es so, dass ein Mensch eine Stimme hat. Und dann gibt es 50,1 und dann hat man gewonnen. Und dann gibt es 49,9, dann hat man verloren. Fertig. Das Volk entscheidet mit seiner Stimme. Wenn man ein Ständemehr noch drauf aufpackt, dann hätte ein Urner 42 Mal mehr Gewicht wie ein Zürcher. Ist das okay?
Wenn das ist schon eine Verfassung. Ja, so funktioniert unser Land.
Aber bei jeder Verfassungsänderung...
die kleineren Kantone stärken, dann machen wir das. Aber
dann machen wir also die Initiative.
Meine Herren, Tamara Funicello sitzt auch noch da. Sie ist sonst also nicht so ruhig, aber jetzt hat sie ein bisschen ruhig sein. Aber ich nehme mich noch Wunder, oder? Mit Volk und Ständemehr haben doch die Verträge höhere Legitimation, wenn sie angenommen würden.
Also vielleicht noch schnell. Ich glaube, einfach, wenn man sich anschreitet, gewinnt man grundsätzlich nichts. Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier sachlich und ruhig diskutiert, sich gegenseitig ausreden. Und ich finde halt einfach, was der Patrick Hässig eigentlich schon gesagt hat, oder? Also es ist recht klar, man hat mit der Revision von der Verfassung 1999 klar gesagt, dass nur wenn man neue internationalen Organisationen beitreten, braucht es ein Ständemehr. Internationale Verträge brauchen das nicht. Das steht in unserer Verfassung. Jetzt, der Andrea Caroni ist ein hervorragender Jurist. Er ist aber eben auch ein hervorragender Politiker und wahrscheinlich sehr, sehr guter Politiker. Und ich glaube, der Entscheid ist nicht juristischer Natur, sondern der Entscheid ist vor allem politischer Natur. Oder man will da tatsächlich zusätzliche Hürden hineinschaffen für diese Verträge. Und man muss sich einfach schon bewusst sein, wenn man diesen Verträgen jetzt nicht zustimmen, dann gibt es andere Rechte in unserer Verfassung, die ins Wanken kommen. Wir haben zum Beispiel eine Wirtschaftsfreiheit. Das ist wichtig, dass wir mit Europa verfahren zum Beispiel. Es gibt ein Recht auf Bildung, das verankert ist. Wenn wir die Verträge nicht unterschreiben, wird die Frage faktisch sein, können wir überhaupt noch international Teil sein von diesen Abkommen. Und die sind ja auch gefährdet. Das heisst, man muss die Geschichte politisch werden und nicht juristisch. Und politisch ist es meiner Meinung nach, genauso wie der Herr Hässig gesagt hat, eine Person, eine Stimme. Und das ist nicht richtig, nur weil man politisch eine andere Position hat, dass man dann versucht, das aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Also juristisch ist es überhaupt
nicht klar. Ich höre Matthias Steimer auf meinem Ohr, der sagt, wir müssen weiter. Einen Satz darfst du noch sagen, aber wirklich nur einen.
Es ist nicht ehrlich, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, es wäre ein Problem, dass der Urner oder der Rappenzeller dann mehr Stimmgewicht hat. Weil dann müsst ihr eine Diskussion generell über das Ständemehr und über unsere Verfassung und über den Ständerat führen. Aber nicht jetzt bei diesen Verträgen, wo und man kann den Professor Andreas Glaser oder den Professor Richtli fragen,
der jetzt schon mehr als ein Satz oder?
Punkt. Man muss sie am obligatorischen Referendum unterstellen, weil übrigens gibt es für mich sonst gar
also
keine Abstimmung.
So, der Skandal bei der Herzchirurgie vom Zürcher Unispital, das ist unser dritter Thema.
Bis zu 75 Personen zu viel sind gestorben in der Herzchirurgie vom Unispital Zürich. Das zeigt eine Untersuchung von den Jahren 2016 bis 2020. Der Bericht stellt dem damaligen Klinikleiter ein vernichtendes Zeugnis aus, wirft ihm Unfähigkeit und Eigeninteresse vor. Der Francesco Maisano hat mit eigenen, zu wenig erprobten Produkten experimentiert. Versagt haben zudem die Spitaldirektion und der Spitalrat als Aufsichtsorgan. Die Justiz ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.
Patrick Hässig, du arbeitest im Gesundheitswesen. Sind Ärzte immer noch die Götter in Weiss? Man hat da bei diesem Fall ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie können machen, was sie wollen.
Ja, es hat schon Tendenzen. Also, es ist natürlich schon, dass man eher abhängig ist voneinander in der Ärzteschaft. Oder? Also, dass man ja, gewisse Unterschriften braucht von einem Arzt, der oben einem ist, dass man selber weiterkommt. Ich glaube, das ist schon ein Problem. Das ist ein Kulturproblem, das man daran arbeiten kann. Und genau das ist vielleicht auch das Problem von diesem Fall am USZ. Gesetzlich können wir da nicht wahnsinnig viel jetzt ändern, dass das nicht mehr passiert. Die Kultur muss sich ändern in diesen Häusern. Und es ist unglaublich, was da passiert. Das ist einer von der grössten Skandal in der Schweizer, im Schweizer Gesundheitswesen. Und das ein Whistleblower. Das hat müssen aufdecken. Und dass man sich weder bis heute nicht entschuldigt oder ihn rehabilitiert. Und ich verlange das eigentlich, dass man sich einmal richtig entschuldigt bei dem Herrn, was er da ins Rollen gebracht hat, zu Recht. Das ist eigentlich nicht okay.
Das ist einer von diesen Punkten. Das ist ein Whistleblower, der ist dann in der Zeitung gekommen, dann nachher im Tagesanzeiger hat er geschrieben, dann ist das sogar politisch untersucht worden. Man hat noch auf den Tagesanzeiger politisch eingeschlagen aus dem Kanton, so das Resultat heute. Der Francesco Maisano operiert in Mailand und der Whistleblower kann nicht mehr in der Herzchirurgie tätig sein, hat jetzt einen anderen Job, ist noch politisch aktiv, ist SVP-Mitglied. Ist das richtig? Ist der Schutz von diesen Whistleblower, wo ja national immer alles gesagt wird, nein, braucht es nicht, nein, ist nicht nötig, ist das nicht das Thema, wo man jetzt muss sagen, doch, das müssen wir anschauen?
Doch, natürlich. Und ich meine, in dem Fall, ich bin da völlig einverstanden. Man muss ihn vollständig rehabilitieren. Immerhin hat jetzt ja die Direktorin gesagt, sie sei dankbar, glaube ich. Sie hat ihm dankt öffentlich. Das ist ja vielleicht mal ein erster Schritt. Sie ist, glaube ich, sonst in der Aussage noch sehr zurückhaltend, weil es natürlich auch immer juristische Fragen sind. Aber natürlich, der Whistleblower muss vollständig rehabilitiert sein. Das ist wichtig, was er gemacht hat, und das war richtig. Und dann ist natürlich auch die ganze strafrechtliche Frage. Ich finde es auch unverständlich, dass die Staatsanwaltschaft immer sich auf den Standpunkt gestellt hat, ja, wir haben ja gar keine Anzeichen, wir müssen jetzt erst administrative Untersuchung abwarten, ob da etwas strafrechtlich Relevanz vorgefallen ist. Das müsste die Staatsanwaltschaft eigentlich von sich aus jetzt diesen Hinweis auch wirklich nachgehen.
Es wird jetzt untersucht. Mich nimmt noch der Whistleblower Schuld, oder? Patrick hat gesagt, er muss rehabilitiert werden, du sagst es auch. Aber langt das? Muss man nicht sagen, die Whistleblower sind grundsätzlich zu wenig geschützt, weil der hat einen Weg hinter sich, der nicht so lässig war?
Absolut. Und ich glaube auch, dass es dort eine von den Massnahmen, die man politisch treffen muss, ist wirklich nochmal heranschauen und dafür sorgen, dass die Whistleblower besser geschützt werden. Weil das die Weltwoche das dann publik macht und ihnen eigentlich einen Pranger stellt und das dann die ganze Kaskade mit sich zieht, das geht nicht. Oder? Und ich meine, er hat offensichtlich recht gehabt, man hat nicht auf ihn gehört. Und nicht nur hat man nicht auf ihn gehört, man hat seine ganze Karriere mit dem zerstört. Und das geht nicht. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte. Der zweite Punkt, den ich aber schon auch noch politisch relevant finde, ist, dass der Arzt hat operiert in diesem Operationssaal. Und er hat nicht nur das Interesse des Patienten im Auge gehabt, sondern er hat auch noch seine eigenen Interessen im Auge gehabt, weil er ja Aktionär war von diesem Implantat, genau, wo er implantiert hat, wo er dazu geführt hat, dass die Leute gestorben sind. Und das geht nicht. Ähnlich wie der Meinung bin, dass Politiker, die irgendwie in der Krankenkassenverwaltungsräte hocken, nicht sollten über unsere Krankenkassenprämien dürfen entscheiden oder wie das gestaltet ist, sollten Ärzte und Ärzte, die direkt davon profitieren, dass sie ein Implantat oder Ähnliches machen, nicht dürfen operieren in diesen Bereichen. Also, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich finde das gut.
Es sind offensichtlich 700 Millionen Franken geflossen. Also, das hat man nicht untersucht. Wo sind die Gelder?
Krass. Meine liebe Zeit ist gerannt im zweiten Teil. Wir müssen das noch analysieren, an was das gelegen ist. Aber danke vielmals, Patrick Hässig, Tamara Funicello, Benjamin Fischer, für die engagierte Diskussion. Ihnen hierheim danke ich fürs Zuschauen. Morgen geht es im Tagtäglich um die Flugticketabgabe für den Klimaschutz. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Muttertag, Sonntagabend. Ade miteinander.